Wir wollen ja, diejenigen, die jetzt nicht auf Stream sind, und ich heiße euch auch nochmal herzlich willkommen, hatten heute Morgen schon eine kleine Überraschung oder auch eine Irritation in Form dieser Holzinstallation. Also dieses, beziehungsweise man müsste sagen, dieser drei Dreiecke. Und ich hoffe, ihr habt schon kräftig nachgegrübelt, was denn das zu bedeuten hat. Und ihr werdet sehen, im Laufe der Predigt wird sich das Rätsel lichten. Und ja, natürlich, das Kunstniveau dieser Installationen steht außer Frage. einige konnten sich den Kommentar vorher nicht verkneifen. Schreinerlehre, erstes Halbjahr. Aber das macht nichts. Der Paul hat ja vorher gesagt, ob ich wohl testen wollte, wie beweglich ihr seid, dass ihr durch dieses große Dreieck hindurchtreten konntet. Ja, das wollte ich sehen, aber nicht körperlich, sondern ich bin gespannt, wie beweglich seid ihr in eurem Denken, in eurem Fühlen, Glauben und Handeln. Weil das ist Reich Gottes. Und vorher haben wir gesungen, sein Reich möge kommen. Und Leute, es kommt auf allen Ebenen, nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret. Und dann lasst uns mal gespannt sein, was es mit diesen drei Dreiecken auf sich hat. Hat vielleicht jemand irgendeine Assoziation? Wir wollen uns auf das erste große Dreieck erstmal konzentrieren. Trinität, sagt ihr. Das habe ich mir schon gedacht. Also ihr seid also gut christlich sozialisiert, das weiß ich. Und jetzt warten wir mal, was da rauskommt. Ja? Und wenn es die Trinität ist, ja, vielleicht entdecken wir die nochmal ganz neu. Oder umgekehrt, Gottes Trinität entdeckt dich. So, das war das kleine Vorwort. Und heute ist der Sonntag. Sonntag ist immer besonders, aber heute ist ein besonderer Sonntag. Es ist Wahlsonntag. So, und im Nachdenken, wir hatten ja vor 2 Wochen vor dem ACK-Gottesdienst letztes Mal, hatten wir einen Start hier. Und wir haben nochmal unsere Wurzeln angeguckt. Wo kommen wir her und was verbindet uns Menschen alle? Und da haben wir so ein Stichwort Sehnsucht gehabt und haben gespürt, es ist die Sehnsucht nach unseren Wurzeln, die Sehnsucht, wo kommen wir her? Die Sehnsucht, einfach sein zu dürfen, Harmonie, Frieden und Gerechtigkeit. Und da fällt dir jetzt noch etwas ein, was für dich persönlich wichtig ist. Wir haben gesagt, eigentlich ist es die Sehnsucht nach dem Paradies. Und dann waren wir uns natürlich einig, willkommen in der Realität. Wir leben jenseits von Eden. Und das fühlt sich nicht immer gut an. Aber Gott ist dennoch da. Die Frage ist, was ist geblieben von der Sehnsucht? Moment. Es müsste eigentlich kommen, Lutz. Nee, das hier muss kommen. Okay, jetzt. Jawohl. Wo drücke ich hier? Genau. Also, Technik, es läuft. Von der Sehnsucht ist geblieben das Suchen, das Sehnen, aber aktiv das Suchen. Und wonach suchen wir denn heute am Wahlsonntag? Wir suchen den besseren Bundeskanzler. Wir suchen das kleinere Übel. Und. Ihr wisst, was ich meine. Und ich persönlich und ihr vielleicht auch, ich frage mich, was hat es hier mit uns zu tun? Was hat es mit unserem Glauben zu tun? Leben wir in zwei Welten? Hier ist unsere fromme, heile Welt und draußen ist die Realität? Nein. Was hat es mit uns zu tun? Schaut euch mal die Wahlplakate nochmal an oder lasst sie Revue passieren. Die Stichworte: mehr Gerechtigkeit, Zukunft, Schöpfung erhalten, Hoffnung auf und. Ihr kennt sie alle. Wir könnten davor schreiben: Sehnsucht, Doppelpunkt, nach Gerechtigkeit, Friede, Hoffnung und. Und kommt euch das nicht bekannt vor, wenn ihr an das Evangelium denkt? Was haben diese Fragen, die Menschen draußen bewegen und uns auch, was haben die zu tun mit dem, was wir gehört haben von der Schöpfungsgeschichte? Was hat es zu tun mit diesem Leiden am Zerbruch, mit dem, dass wir jenseits von Eden leben? Wir machen jenseits von Eden Politik. Wir arbeiten, wo wir täglich sind, jenseits von Eden. Wir spüren das in uns, dass da auch in uns Zerbruch ist. Wir haben noch nicht alles, was wir erlebt haben, unter den Füßen. Manches muss ausheilen. Wir kämpfen an vielen Stellen, aber wir feiern auch an vielen Stellen und wir sind immer wieder ermutigt. Also was hat meine Lebensgeschichte zu tun und deine mit der Geschichte Gottes um Jesus Christus? Das ist eine Frage, ihr Lieben. Wenn wir da persönlich keine Antwort finden, haben wir nichts zu sagen. Dann haben wir das Evangelium reduziert, dass wir irgendwann in Frieden sterben können. Und vorher haben wir gesungen: Dein Reich komme, wir wollen mehr von dir sehen, wir wollen von deiner Herrlichkeit sehen. Ja, ihr Lieben, lasst uns das morgen singen, wenn es wieder richtig zur Sache geht. Jetzt die Frage: Haben wir eine Wahl? Heute haben wir eine Wahl. Vielleicht habt ihr schon euer Kreuzchen gemacht. Vielleicht seid ihr resigniert. Vielleicht wollt ihr schon gar nicht mehr wählen. Vielleicht seid ihr auch intensiv im Gebet. Keine Ahnung. Die Frage ist: Haben wir noch eine andere Wahl als heute die Bundestagswahl? Und da werfe ich jetzt ein Wort hier rein: Metanoia, die lebendige Alternative. Nein, das ist keine neue Partei. Metanoia, das ist das griechische Wort für Buße. Und jetzt zuckt ihr natürlich zusammen. Also ich sage das deshalb, weil mir geht es immer so. Vielleicht habe ich da irgendwelche schlechte Erinnerungen an früher oder schlechte Vorbilder von Christen. Wenn ich Buße höre, irgendwie zieht sich mir alles zusammen, das muss ich gestehen. Ich denke da an diese verdruckten Büßer, an irgendein Büßergehemd, wie es irgendwann mal gab. Also auf jeden Fall an nichts richtig Positives, an nichts Lebendiges, Frisches, Konstruktives. Nichts, worauf ich Lust habe. Wie geht's euch da? Einfach mal, wenn ihr das so hört. Nichts, auf das ich Lust habe. Aber ich habe tiefer nachgegraben. Ich wollte da nicht stehen bleiben. Und ich habe entdeckt, wenn Metanoia Buße heißt, dann schaue ich doch nochmal, was Buße bedeutet, richtig bedeutet. Und das ist spannend, ihr Lieben. Das könnte auf dem Wahlplakat stehen. Wenn man das griechische Wort übersetzt, heißt es nachdenken, neudenken, umdenken. Also so ähnlich, wie wenn ihr jetzt unterwegs seid, ihr geht auf eurem Lebensweg, da passiert alles Mögliche und aus irgendeinem Grund macht ihr einen Stopp. Und irgendwas bringt euch zum Nachdenken. Irgendwas treibt euer Herz um. Es könnte sein, Gott spricht schon in dem Moment zu euch. Plötzlich habt ihr neue Gedanken. So habe ich das noch nie gesehen. Und plötzlich fängt etwas an, eine Art Transformation in eurem Herz. Ihr fangt an, neu zu denken, umzudenken. Und wenn es nicht nur beim Denken bleibt, und das hoffen wir, dann passiert Folgendes. Ihr geht euren Lebensweg, dann kommt dieser Stopp, dieses Innehalten in irgendeiner Form und dann kommt eine Umkehr. So, eine Bewegung. Und das ist das Wesentliche, das, was in die Tat kommt. Nachdenken, Neudenken, Umdenken und umkehren zum lebendigen Gott. Umkehren zum lebendigen Gott. Das ist die Bewegung, ihr Lieben. Und deshalb ist Buße extrem positiv, extrem dynamisch, extrem lebendig. Und manchmal sehnen wir uns so nach einer Veränderung in unserem Leben. Wisst ihr, dass irgendwas passiert, wo es Steuer rumreißt? Also bei mir ist das oft so. Und dann merke ich, das hat was zu tun mit Metanoia. Zurück zum lebendigen Gott. Zutiefst hineingehen in meine Sehnsucht. Und so öffnet sich Zukunft. Habt ihr da drauf, wie soll ich sagen, habt ihr da ein Bedürfnis in die Richtung? Habt ihr ein Bedürfnis, ein Wunsch, dass in euch so eine Dynamik nochmal beginnen darf? Habt ihr den Blick, dass unsere Zeit es braucht, dass es nicht nur ein Slogan auf dem Wahlplakat ist, wir müssen umdenken, wir brauchen Erneuerung? Ja, das wissen wir. Und wenn Buße, Metanoia heißt, umkehren zum lebendigen Gott, dann möchte ich euch jetzt noch mal fragen, wer ist dieser lebendige Gott? Gottes Wort kommt ganz oft vor. Ja, glaubst du auch an Gott? Ja, ja. Ah, nee, schon lange nicht mehr. Wer ist dieser lebendige Gott? Leute, darauf, da brauchen wir Antworten. Die Bibel, ich finde, die Bibel gibt uns die so wunderbar und so differenziert, das ist einfach Wahrheit. Wer dieser lebendige Gott ist, das sehen wir hier. Natürlich habt ihr recht mit dieser Trinität. Wenn ich das Dreieck auseinanderschrauben würde, dann habe ich jetzt mal einen Schenkel. Stellt es euch einfach mal vor, wir machen es jetzt nicht. Gott, der Schöpfer, ihm begegnet ihr überall. Besonders im Urlaub seid ihr sensibel und begeistert, was er geschaffen hat. Und wenn ihr dann auf dem Wahlplakat lest, Schöpfung bewahren, dann sagt er ja auf jeden Fall, Gott der Schöpfer. Jesus hat uns Gott den Schöpfer als Vater gezeigt, gelehrt, gepredigt, vorgelebt. Und das ist einzigartig. Es gibt es in keiner Kultur, in keiner Religion. Gott der Vater, der Schöpfer der Vater, dein Schöpfer. Dein Vater. Und schon sind wir bei Jesus, beim zweiten Schenkel des Dreiecks. Dass Gott, der Schöpfer, in Materie kommt, Gestalt annimmt, wie es im Neuen Testament heißt, Gestalt als Mensch, um sich uns zu zeigen, um dem unsichtbaren Schöpfer ein Gesicht zu geben. Ehrlich gesagt, das ist für mich, ich finde keine Worte. Ich finde einfach keine Worte. Aber das war die Erfahrung, die bis heute Menschen umtreibt und die Welt verändert hat. Gott, der Schöpfer und Vater, Jesus, der Sohn und Mensch, so, und wir sind Jesus Nachfolger. Leider können wir jetzt ihm nicht mehr die Hand schütteln. Leider können wir nicht mit ihm zusammensitzen oder ihn konkret was fragen. Und Gott sei Dank gibt es da den dritten Schenkel, den Geist. Wenn wir in die Texte der Bibel reingehen, steht da, gibt es unglaublich viele wunderbare Begriffe. Einer davon ist zum Beispiel Dynamos. Leute, da steckt Dynamit drin. Das ist Kraft, das ist Sprengkraft. Und ganz viele Eigenschaften des Geistes lesen wir auch im Neuen Testament. Friede, Freude, auch Selbstbeherrschung, was wir dringend brauchen in unserer Zeit. Also alle Sehnsuchtsworte. Bitte verbindet es, wenn ihr an den Geist denkt. Und das ist das, was wir heute erfahren. Das ist heute das, wo wir heute reingehen, wie Gott sich zeigt. Und das ist das, was wir brauchen, damit wir auch die Bibel durch den Geist richtig verstehen. Wer ist also dieser lebendige Gott? Moment. Warten wir hier nochmal. Nachdenken, Neudenken, Umdenken, Umkehren zum lebendigen Gott mit allem, was wir sind. Ich möchte euch einfach kurz bitten, in euch reinzuhören, ob da in euch sowas ist wie, ja, let's go. Und dann schauen wir nochmal hier, es gibt ganz viele Bibelstellen. Ich habe euch mal eine aufgeschrieben aus dem Epheser, wo eine Antwort nochmal steht, im Grund zu unserem wunderbaren Kunstwerk. Wer ist dieser lebendige Gott? In Epheser schreibt Paulus, ich bitte den Gott unseres Herrn, Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, ihn bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und sein Wirken immer tiefer erkennt. Ihr merkt, wenn ihr genau lest, hier kommt Jesus vor. Jesus, es kommt der Vater vor und es kommt der Geist vor. Das ist der lebendige Gott in seiner Ganzheit. Und dann habe ich eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Wie ist dieser Gott? Herrlichkeit pur. Für Herrlichkeit steht Doxa griechisch. Wir haben eine befreundete Gemeinde, wo der Christoph Stumm ja auch Pastor ist, die heißen Doxa Deo. Das heißt Herrlichkeit Gottes. Das wollen sie repräsentieren. Herrlichkeit. Und der ganze Begriff, da heißt, steckt alles drin. Schönheit, Strahlkraft. Nehmt mal alle Wörter, die ihr für Superlative nehmen wollt. Mega, das ist so cool, das ist so stark, das ist genial, beautiful und was weiß ich. Spürt ihr, das steckt da drin. In dem biblischen Doxa oder Kabot im Hebräischen. Herrlichkeit, Genialität für den Vater, Schöpfer, den Sohn und den Geist. Und dann habe ich für mich gemerkt, dass ich da an einem Punkt selber Buße tun muss, umdenken muss. Weil ganz ehrlich, ich denke, wenn ich an Gott denke, von dem vielleicht, wie ich auch geprägt war, nicht zuerst an Herrlichkeit. Woran denkt ihr? Ich habe gemerkt, dass ich eher belastete Vorstellungen habe. Es ist schon besser geworden. Aber da fällt mir doch zuerst sowas ein wie Gott, der gerechte Richter. Gott, ja, manche sagen sogar, ihr habt Gott zu einem Mann mit langem Bart gemacht, der irgendwo im Himmel sitzt, also wenn ich mit Kritikern mal rede. Aber Herrlichkeit, Genialität und Schöpfung fällt mir, vielleicht ist bei euch anders, nicht gleich ein. Oder? Und ganz spannend, gehen wir mal weiter, wie sich diese Herrlichkeit Gottes zeigt. Gottes Strahlkraft wird erstens in der Schöpfung sichtbar und das genießt ihr, insbesondere wenn ihr tolle Urlaubsziele habt. Und sie wird auch sichtbar in Jesus Christus. Wieder ein Bibelbeispiel, eins von vielen, dass sich im Sohn die göttliche Herrlichkeit zeigt. Hey, und ich wünsche mir mal, dass wir diese Evangeliumstexte daraufhin mal lesen. Wie genial ist Jesus? Wie verhält er sich? Welche Schönheit kommt da raus? Welche Liebe? Jetzt die Herrlichkeit von Jesus. Und in den Genesis-Texten und in vielen Stellen kommt zum Ausdruck, Jesus war schon in der Schöpfung beteiligt. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist der Prototyp auch des neuen Menschen, sage ich mal, des heilen Menschen. Und ich habe euch die Lukas-Stelle noch hingeschrieben. Der Petrus, Johannes und Jakobus, die waren ja auf dem Berg, den man nachher Berg der Verklärung nennt, nach der Auferstehung. Übrigens heißt Berg der Verklärung, nicht der Berg der Erklärung. Weil was da passiert ist, dass Jesus in einem Auferstehungsleib sich nochmal gezeigt hat, ich verstehe es nicht. Aber ich muss es auch nicht verstehen. Ich begreife nicht, was da mit der Materie, mit dem Körper passiert ist. Aber es war eine Erfahrung der Jünger von tiefem Frieden, von absoluter Harmonie. Und so cool, dass sie gesagt haben, boah, das ist perfekt, hier bleiben wir. Und das verstehe ich, wenn man so einen Moment hat, total in Gottes Nähe, das ist so perfekt, du willst nicht ins richtige Leben zurück. Und so ging es denen auch. Also, Gottes Strahlkraft, seine Schönheit, die zeigt sich in der Schöpfung, in Jesus Christus. Und jetzt wird es richtig spannend und richtig persönlich, auch in dir und mir. Wow. Auch in dir und mir. Wie kann das sein? Haben wir nicht davon gesprochen, dass wir selbstverständlich so unvollkommen sind und sein dürfen, dass wir in einer zerbrochenen Welt leben, doch zeigt sich die Schöpfung und seine Herrlichkeit in dir und mir. Es gibt eine Auflösung dafür. Auch das ist für euch Wiederholung. Und lasst uns manches wiederholen, dass es in unser Herz und in unseren Geist fällt. Gottes Herrlichkeit zeigt sich in dir und in mir, weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Ja, wir sind Teil der Schöpfung. Wir sind ein Mitgeschöpf. Aber wir sind nach ihm geschaffen. Nach ihm. Und schaut euch mal, lasst es mal so auf euch wirken. Dieses Kind und der Vater. Stellt euch mal vor, der Vater schaut euch so an. Das Gesicht, die Ähnlichkeit zu dem Kind, das Gehaltensein. Lasst uns wieder zu diesen Anfängen zurückgehen. Ich bin geschaffen nach seinem Ebenbild. Ich bin geschaffen und ich bin sein Kind. So, Und wir haben jetzt vorher gehört, drei Dimensionen, wer Gott ist. Jetzt wird's spannend. Hier steht noch ein Dreieck. Es ist ein bisschen kleiner. Auch drei Dimensionen. Stellt euch vor, dieses Dreieck bist du und ich. Ich habe einen Körper, du auch. Ich habe eine Seele, ich kann gut denken und gut fühlen. Und ich habe einen Geist. Dieser Geist, mit dem kommuniziere ich mit Gott. Und es ist klar, das ist nur ein Modell. Im Grunde ist alles total komplex, total vernetzt. Alles hängt mit allem zusammen. Aber es hilft uns. Und schaut euch mal dieses kleine Ebenbild an. Jeder soll mal seinen Namen reinschreiben. Aber ich finde schon, das sieht dem großen Ebenbild. Es sieht dem großen doch irgendwie ähnlich. Ja? Geschaffen nach seinem Ebenbild. Und deshalb, ihr Lieben, wenn wir neu denken, umdenken, alles, was mit Buße zu tun hat, hat mit einer kompletten Transformation zu tun, mit einer Wiederherstellung, mit Heilung, mit Heiligung. Und das ist ein ganz tiefer Prozess. Und für diesen Prozess, da müssen wir irgendwie da hineingehen. So wie ihr vorher durch das Dreieck in der Türe durchgegangen seid. Ihr könnt nirgends hingehen, nirgendwo hindurchgehen. Nicht morgen durch die Tür des Geschäfts, ohne dass ihr in der Realität Gottes seid. Ohne dass er da ist. Und ihr könnt auch nirgends sein, ohne dass ihr euch immer mitnehmt. Mit allem, was ihr seid. Mit dem Bewussten, mit dem Unbewussten, mit dem, was euch total auszeichnet, mit dem, was euch belastet und, und. Und alles hat mit Gott zu tun, weil wir sein Ebenbild sind. Mit Körper, Seele und Geist. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie geht es deinem Körper? Ja, das hat was mit Gott zu tun. Wie geht es deiner Seele, deinen Gedanken? Laufen die Amok? Fahren die Karussell? Sind sie geordnet, befriedet? Wie geht es deinen Gefühlen? Was machen deine Gefühle mit deinem Körper? Ach ja, diese blöden psychosomatischen Reaktionen. Und wie geht es deinem Geist? Hast du das erfahren, wenn Paulus sagt, ich war irgendwann ein geistliches Baby, jetzt bin ich ein Kind, dann werde ich ein Jugendlicher, dann irgendwann bin ich auch reif und erwachsen. Hast du das schon erfahren? Ich gebe euch einfach geschwind eine Minute, dass ihr da so für euch selber hineinspürt. Weil ganz ehrlich, das geht jedem von uns so. Jeder ist irgendwo an einem Punkt oder vielen. Das ist komplett normal. Und wenn wir es nicht anschauen und nicht festhalten, dann gehen wir nachher wieder raus und alles bleibt beim Gleichen. Und wir verpassen Gottes Wirken und wir verpassen seine Heilung bei uns. Ja, Vater im Himmel, ich bete wirklich, dass du zu uns redest, zu jedem Einzelnen. Jeder hat irgendein anderes Thema und du kennst es. Du lädst uns ein, dass wir da mit dir reingehen. Und du willst etwas Neues schaffen und du willst uns herstellen. Du willst auch deine Gemeinde wiederherstellen. Und wir wollen das erleben. Wir wollen deine Herrlichkeit erleben und deine Schönheit in uns und in dieser Welt. nehmt es doch einfach mit und vielleicht könnt ihr heute noch einen Spaziergang machen oder nächste Woche. Oder einfach einen Weg finden, wo ihr einen Punkt festmacht, den ihr vor Gott bringt und den ihr in der nächsten Zeit anschaut und sagt, da will ich was erleben. Und so oft benutzt Jesus oder auch in der ganzen Bibel kommt das Bild der Samenkörner vor. Schaut euch mal diese Samenkörner an. Da steht daneben, sind wir nur noch Zerrbilder. Dieser Begriff Zerrbild kommt daher, wir sind schon Ebenbild, aber wir sind auch irgendwie verzerrt. Das ist dieser Bruch. Sind wir nur noch Zerrbilder? Nein, wir sind beides. Aber da sind ganz viele Samenkörner in dir und in mir. Und jetzt guckt euch mal die Samenkörner an, so prickelnd sehen die nicht aus. Man könnte sich überlegen, ist das Staub oder hat man nicht richtig geputzt? Sind das irgendwelche kleine Erdkrümel, Dreck? Nein, in den Samenkörnern ist schon das ganze Programm. Und geht mal davon aus, dass in euch viele solche Samenkörner sind. Und zwar völlig wurscht, ob du jetzt 30 oder 40 oder 60 bist. Also nicht, dass manche denken, ich gehe jetzt in Rente und dann hat es aufgehört. Nein, diese Samenkörner sind da. Und die ganze Schönheit, die daraus kommen wird und kann, ist da schon drin. Nämlich Folgendes. Aus dem Samenkorn wird so eine unfassbar schöne Blüte. Und zwar nicht, weil das Samenkorn rumkrampft und es rauspresst, sondern weil es einfach wachsen lässt. Hey, und was heißt es für mich und was heißt es für dein Leben? So viele Blüten sind da noch, und zwar herrliche. Vorher hat es geheißen, wo zeigt sich die Herrlichkeit Gottes? Dann haben wir festgestellt, auch in dir. Auch in dir. Und im Thessalonicher heißt es, er beruft dich, euch dazu, in seinem Reich zu leben und seine Herrlichkeit zu teilen. Ich glaube, wir Christen sind mehr geprägt, ein bisschen sich zu ducken und ja, schön demütig zu sein. Hat auch was, aber ganz ehrlich, teilt seine Herrlichkeit. Über euch ist der Himmel offen, weil Jesus das verbracht hat. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Ein offener Himmel. Und in Lukas heißt es, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Bei Jesus gibt es kein Limit. Zeit und Ewigkeit, das ist eine Linie. Gott ist der Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und das ist genau da, wo du morgen deinen Fuß hinsetzt. Da, wo du vielleicht null Bock hast, hinzugehen. Wo dich die Arbeit plagt, die Menschen und. Es ist auch dort, wo ihr feiert und wo ihr genießt. Aber es ist mitten unter euch und nicht irgendwo und vielleicht irgendwann. So. Und das bedeutet Wachstumsprozesse. Das bedeutet Leben spüren. Und Gottes Programm für diese Welt sind Menschen. Und zwar nicht die Heroes, sondern so stinknormale und manchmal sogar die richtig schwierigen. Ich habe mich erinnert an Mose. Es heißt doch, als Mose das Angesicht Gottes sah, kam er nachher aus dem Zelt raus und hat gestrahlt. Seine Herrlichkeit abgestrahlt. Oder ich denke auch an manche, also richtige Loser, wenn man denkt, der Petrus, was war das für ein Feigling? Und was war nachher mit dem? Was für eine Transformation, was für ein Samenkorn ist da aufgegangen. Das hätte er auch nicht geglaubt, als er das Jesus verleugnet hat. Oder der Paulus, ein Mörder, ein Fanatiker. Was für ein Samenkorn hat Gott in ihm aufblühen lassen? Und das war Metanoia. Und ihr Lieben, das werden wir auch erleben. Und das wollen wir erleben. In einem lebendigen Menschen verherrlicht sich Gott. Und lebendig heißt Körper, Seele, Geist. Den Vater, den Sohn und den Geist kennenlernen und da hineingehen. Vielleicht kennst du Jesus ganz gut. Du kennst alle Geschichten über ihn. Geh weiter hinein. Vielleicht hast du noch ein Problem mit dem Vater. Geh weiter hinein. Vielleicht sagst du, ja, das mit dem Heiligen Geist ist mir noch ein bisschen suspekt. Geh weiter hinein. Und das wollen wir auch als Gemeinde gemeinsam machen. Wir wollen diese lebendigen Menschen in Christus sein, werden. Und zwar nicht, weil wir pushen oder große Programme machen. Wir wollen seine Herrlichkeit ausstrahlen. Wir wollen verwandelt werden, weil wir in ihn hineingehen. Und da werden wir jetzt auch bis Weihnachten verschiedene, ich nenne es mal Wachstumsräume, eröffnen. Also diese Dreiecke haben ja eine gewisse Geometrie. Nehmt es einfach, als wären das Räume. Und da gibt es noch ein kleines Dreieck, verrate ich euch noch gar nicht, was es wird. Also wir werden Wachstumsräume haben, wo ihr für euch herausfinden könnt, wo will ich gerade weitergehen? Wo will ich tiefer gehen? Wo will ich strahlen? Und ihr werdet es dann auch wieder entdecken in dem, was wir in der Gemeinde hier machen. Nur damit ihr das wisst, warum passiert manches? Also, ihr seid diese lebendigen Menschen. Ihr seid die Menschen, in denen sich Gott verherrlicht. Und wo sich seine Wahlversprechen für euer Leben realisieren. Egal wie jetzt heute die Wahl ausgeht. Ich denke, diese Wahl für Gott haben wir getroffen. Geht hinein, bewegt es für euch, trefft Entscheidungen und lasst einfach oder genießt einfach die Herrlichkeit. Genießt die Schönheit. Und als Abschluss möchte ich euch noch was sagen, das ist mir diese Woche in die Hand gekommen. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, gab es in Stuttgart ein Treffen der Christen. Auch denen, also die sich sehr stark engagiert haben gegen die Nazis. Und es war ein bewegendes Treffen. Und da wurden Reden gehalten. Und es wurde auch gebetet. Und sie waren sich einig, wir haben gekämpft. Wir haben uns engagiert. Wir waren nicht nur feige. Aber, und jetzt kommt's, ich zitiere es mal, wir klagen uns an und es tut uns leid, dass wir nicht mutiger bekannt haben, dass wir nicht treuer gebetet haben, dass wir nicht fröhlicher geglaubt haben und nicht brennender geliebt. Alles ganz positive, lebendige Ausdrucksweisen, mutig, treu, fröhlich und brennend. Also da ist nichts von, wie soll man sagen, Miesepetrigkeit und so der Christen, sondern das ist total positiv. Und ich habe mir gedacht, ihr Lieben, hey, wir haben noch so viel Luft nach oben, wir lernen. Wir lernen. Wir wollen mutig und selbstbewusst bekennen. Wir wollen treu und leidenschaftlich beten. Wir wollen richtig fröhlich glauben. Fröhlich, mit Freude. Wir wollen Herrlichkeit ausstrahlen. Und wir wollen brennend lieben lernen. Amen.